haben ja heute ist Gedenktag an die Auferstehung Jesu Christi. Wir feiern nicht Ostern, weil Ostern, ja, das heißt also, da gibt es eine Osterer, eine Abwandlung von der, vom Namen her, von der Astera, ja, eine babylonische Göttin. Und die wird hier immer noch unterschwellig verehrt. Und Jesus war nicht das Osterlamm, sondern das Opferlamm. Ja, natürlich, als Opfer geriet er am Kreuz in die Hände dieser Osterer. Und die tobte sich unter anderem an Jesus aus. So, und in der Bibel steht auch nichts von Ostereier suchen. Und ein Hase legt auch keine Eier. Es ist also ein Götzendienst, ja, der unterschwellig stattfindet, aber immer mehr Raum einnimmt. Weil immer mehr bei den meisten in Deutschland das Bewusstsein der Auferstehung Jesu Christi verloren geht. Aber wir sind ja gesandt worden, damit wir das Evangelium verkündigen und dass den Menschen immer mehr bewusst wird, wie es wirklich ist mit Jesus Tod und seiner Auferstehung. Du und ich und alle, die an den Namen Jesus in Deutschland glauben, sind aufgefordert, das Evangelium zu verkündigen. So, und wir beten, Vater, dass du uns durch Jesus Christus neu erfüllst mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns begeistert von Jesus und von dem, was Jesus für uns getan hat. Und ja, dass wir den Geist der Evangelisation von dir bekommen, dass wir den Menschen das weitersagen wollen, dass du, Heiliger Geist, uns in diese Richtung bewegst, dass du uns mit den Menschen in Berührung bringst, die das Evangelium hören sollen. Wir benötigen dich auch diesbezüglich, Heiliger Geist. Wir benötigen deine Hilfe. Wir benötigen, dass du uns neu belebst, aufwächst, dass wir wirklich diese Begeisterung bekommen, den Menschen die Wahrheit zu sagen, das Evangelium zu bringen. Und das wollen wir nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und ich denke da besonders an deine Taten, Heiliger Geist. Du hast die Gaben und Gaben sind Geschenke und da sind die Gaben der Heilungen. Und wir wollen diese Gaben verteilen. Wir wollen für die Menschen beten und sie sollen von dir die Heilung empfangen, Heiliger Geist, die Jesus dir gegeben hat, um sie Menschen zu geben. Und wir wollen Vermittler sein dieser Gaben, Heilungen, Wunder und Prophetie und die Gabe der Geisterunterscheidung. Wir wollen weiterhin auch in anderen Sprachen beten und auch die Auslegungen bekommen. Ja, wir wollen Erkenntnis und Weisheit haben und weitergeben und die Gabe des Glaubens. Ja, wir wollen, Heiliger Geist, in dem gehen, was du machst. Ja, wir, wie Karin es immer so schön sagt, wir können sie uns die Gaben nicht aus der Wand schlagen, aber du willst sie uns geben. Und du hast sie uns gegeben, Jesus, durch den Heiligen Geist. Und ja, wir wollen sie weitergeben. Wollen wir das?
Ja.
Okay, wir wollen das. Ja, wenn er das nicht wollen würde, dass die Gaben verteilt werden an die, die sie benötigen, dann hätte er sie nicht gegeben. Es liegt an uns. Vielleicht sind wir entmutigt worden. Ja, und haben die Stimmung, ach, wenn ich jetzt diesbezüglich bete, das bringt sowieso nichts. Das habe ich ja in der Vergangenheit erlebt, dass da nichts draus geworden ist aus meinem Gebet. Und dann denken wir auch in Zukunft, ist es genauso. Aber wer zurückschaut, sagt Jesus, der ist für das Reich Gottes nicht geeignet. Was heißt das, zurückschauen? Es hat in der Vergangenheit nicht geklappt, also schaue ich zurück. Also wird es jetzt auch nicht wirksam sein, also lasse ich's. und dann bin ich nicht wirksam für das Reich Gottes. Wir sollen nicht zurückschauen, wir sollen nicht auf das Versagen schauen, sondern auf die Zusagen Gottes. Auf die Zusagen Gottes. Und sehen, dass geschieht, was wir beten. Sehen. Du bist ein Seher. Ja, du sollst in deiner Vorstellung sehen, dass es geschieht. Dass es geschieht. Und ein Prediger hat mal gesagt, der hat für jemanden gebetet, der hat irgendeine Verkrüppelung am Körper. Und der hat gesehen, dass diese Verkrüppelung verschwand, noch bevor er für die Person gebetet hat. Aber die Verkrüppelung war noch da. Aber er hat es gesehen, was der Heilige Geist tun wollte. Und dann ist er gegangen und hat für die Person gebetet. Und dann geschah es, dass die Verkrüppelung verschwand.
Ja, sowas ist klasse.
Ja, also, und ich bete, Heiliger Geist, ja, dass du uns zeigst, was du tun willst, ja, dass wir durch das Sehen ermuntert werden, auf die Menschen loszugehen und ihnen das, was wir gesehen haben, zuzusprechen, dass es geschieht in Jesu Namen. Amen. Ja, das wollen wir. Das wollen wir. Das brauchen wir. Sehen. Ja, im Grunde soll jeder von uns ein Seher sein. Ja, der Heilige Geist gibt den Geist der Prophetie. Und etwas zu sehen, was noch nicht in der realen Welt geschehen ist, ja, das ist dann prophetisch. Und dann gehen wir und tun es. Und dann wird es geschehen. Sehen. Sehen. Die prophetische Gabe. Sehen. So, da gibt es ja den fünffältigen Dienst in der Gemeinde. Den apostolischen Dienst, den prophetischen Dienst, den Dienst des Evangelisten, den Dienst des Pastors und, also Pastor ist der Hirte, und des Lehrers. Der fünffältige Dienst. In 1. Korinther Kapitel 12 werden noch weitere Dienste benannt. Kann ich gleich nochmal vorlesen. So, und das ist Gottes Wille, dass diese fünf Dienstgaben in der Gemeinde sind. Und diese fünf Dienstgaben, das sind Ausbildergaben Gottes. Das sind Menschen, die andere Menschen ausbilden. Der Apostel, natürlich bildet er nicht nur andere aus, sondern er geht und pioniert. Ja, und der Prophet bildet nicht nur Propheten aus, sondern er prophezeit auch. Und der Evangelist bildet nicht nur zum evangelistischen Dienst aus, sondern er evangelisiert auch. Und der Hirte bildet nicht nur andere Hirten aus, sondern er ist Hirte in der Gemeinschaft der Heiligen. Und der Lehrer bildet nicht nur andere aus, sondern er lehrt auch. Was meint das, wenn du jemand bist, der nicht in diesem fünffältigen Dienst gesehen wird, dann bist du aber jemand, der apostolisch ausgebildet werden soll, prophetisch ausgebildet werden soll und somit auch befähigt werden sollst, zu sehen, was noch nicht ist, damit es wird. Und du sollst evangelistisch ausgebildet werden und du sollst ausgebildet werden, darauf zu achten, als Hirte darauf zu achten, ja, dass der andere nicht vom Wolf gerissen wird oder vom Weg abkommt. Und du sollst auch befähigt werden zu lehren. Das heißt aber nicht, dass du, wenn du das alles kannst, dass du jemand von dem fünffältigen Dienst bist. Also der fünffältige Dienst, die Menschen des fünffältigen Dienstes sind Ausbilder. Und sie geben das Beispiel. Man lernt ja am besten, wenn man es bei anderen sieht, was sie machen. Ja? Reden ist schön, aber Vorleben ist besser. So, und der Apostel Paulus spricht im Korintherbrief darüber, dass wir ein offenes Buch sein sollen, dass unser Leben die Bibel sein soll. Ja, wir nehmen das Wort auf und der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit des Wortes und er bewirkt, dass wir uns mit dem Wort kleiden oder so verinnerlichen, ja, dass das Wort unser Leben ist. Und wenn das Wort unser Leben ist, dann tun wir das Wort und dann sind wir eine Bibel. So soll es sein. Halleluja. Okay. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Wir wollen ja sehen, ja. Und wenn wir die Evangelien lesen, achte mal darauf, wenn du das Wort Gottes liest, dass du siehst. Wenn ich euch jetzt die Stiftshütte vor Augen male, dann seht ihr die Stiftshütte. Nicht in aller Einzelteilen und wie sie insgesamt gestaltet ist, sondern nur den Ausschnitt oder so weit, wie ich darüber spreche. So, und die Stiftshütte, die sollte das Volk Israel bauen. Mose kam vom Berg Sinai und hatte dort eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und der erklärte ihm die Stiftshütte und sagte ihm: Macht alles so, wie ich es euch gesagt habe. Fügt nichts hinzu, meint nicht, dass ihr es besser wisst, dass in der Stiftshütte noch etwas dazugefügt werden muss an Verschönerung. Macht aber auch nichts davon weg. Macht es so, wie ich es euch gesagt habe. So, und im Grunde lerne ich zu erkennen, das Haus Gottes und die Gottesdienste, wie sie im Haus Gottes stattfinden sollen. Ja, das heißt, am Anfang war noch viel Blödsinn dabei, aber mit der Zeit habe ich gelernt und habe gesehen, wie man vorgeht, um in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes zu gelangen, um die Herrlichkeit Gottes zumindest in einem gewissen Maß zu erleben. So, die Stiftshütte, die war in einer Umzäunung. Und innerhalb dieser Umzäunung gab es dieses Zelt, die Hütte. Und um die Hütte herum gab es einen Zaun. Und zur Ostseite hin war ein Eingang. Und die Umhegung war mit 60 Pfeilern umgeben und ein weißes Linnenlaken war um das ganze Gehege herum gespannt. Und interessant fand ich, als ich das neulich las, 60 Flöcke oder Pfeiler, was sagt man, wenn ein Zaun gezogen wird und da sind die Pfosten. Okay. Und 60. Und von Adam bis Josef, dem Stiefvater von Jesus, also ich sagte Stiefvater, weil Gott selber war der Vater von Jesus und selber hat durch den Heiligen Geist in Maria Jesus hineingezeugt, ohne einen sexuellen Geschlechtsakt. Maria war Jungfrau. Allein wenn man glaubt an die Jungfrau Maria, dass sie den Sohn Gottes geboren hat, glaubt man schon, dass Jesus nicht von einem menschlichen Vater gezeugt wurde. Denn wenn Jesus von einem menschlichen Vater gezeugt worden wäre, wäre sie keine Jungfrau mehr gewesen. Also 60 Pfosten. Und von Adam bis Josef, dem Stiefvater von Jesus, waren 60 Väter. Und im Hohen Lied Salomos, da heißt es, um Salomos Sänfte herum waren 60 Leibwächter. Und die Umzäunung um die Stiftshütte herum, ja, das ist so wie Wächter, die um die Stiftshütte herum postiert waren. Und das weiße Linnen steht für Gerechtigkeit. In dem Bereich, wo die Stiftshütte steht, dort wird Gerechtigkeit geübt. So, und die Tür, es gab einmal die Tür zum Vorhof. Der Vorhof war der Gerichtshof. Und dann gab es die Tür zum Heiligtum. Und dann eine weitere. Das war nicht eine Tür, sondern da war ein Vorhang, der trennte das Allerheiligste vom Heiligtum. So, man könnte sagen, wenn hier jetzt ein Vorhang wäre und hinter dem Vorhang, da war ja die Bundeslade, und die Bundeslade, die steht für die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes war also mit einem Vorhang unsichtbar gemacht worden für die, die im Heiligtum sind, für die Priester. Und in das Heiligtum durften nur die Priester hinein und im Vorhof durfte alle hinein vom Volk Israel. So, und sagen wir, das wäre das Heiligtum und draußen wäre vor der Tür wäre der Vorhof und im Vorhof, da war der Opferaltar und da wurden die verschiedensten Tiere geschlachtet und geopfert. Das würde alles zu viel werden, kriege ich auch noch nicht durch, warum diese Tiere und dann jene Tiere und so. Aber es wurden auch Lämmer dort geopfert. Und im Vorhof, und der Vorhof ist der Bereich des Gerichtes. Und das Gericht hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde er ans Kreuz geschlagen, außerhalb von Jerusalem, im damaligen Jerusalem, außerhalb. Das heißt also, außerhalb von Jerusalem, da ist der Vorhof. Jerusalem selber ist das Heiligtum und Zion ist ein Bild für das Allerheiligste. So, und du hast Jesus in dein Herz aufgenommen und Jesus in deinem Herzen ist auf deinem Herzensberg, auf dem Zionsberg, das ist der Regierungsberg Gottes in deinem Herzen. Und da ist die Seele ist ein Bild für Jerusalem. Und der Körper ist ein Bild für den Vorhof. Jesus starb körperlich im Vorhof. Und sein Blut floss zur Vergebung unserer Sünden. Und dann ist er selber, als er ausgeblutet war, mit seinem Blut in das Allerheiligste gegangen und hat sein Blut dem Vater dargebracht zur Vergebung unserer Sünden. So, und wisst ihr, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Der zerriss von oben nach unten. Das heißt also, kein Mensch hat den zerrissen. Wir können sehen, wenn es ein Mensch versucht hätte, der hätte es von unten angetan, um ihn zu zerreißen. Und der Vorhang zerriss und der Vorhang fiel zur einen Seite und zur anderen Seite. Und das Heiligtum war eröffnet. Die Gegenwart Gottes war ins Heiligtum gekommen. Natürlich war die Bundeslade immer noch im Bereich des Allerheiligsten, aber als der Vorhang fiel, also nicht von oben nach unten, fiel, und es wurde zugemacht, man sagt ja im Theater, der Vorhang fiel, so wollte ich das nicht zum Ausdruck bringen, ja, sondern nach rechts und nach links fiel, wurde das Allerheiligste und das Heiligtum ein Raum. Ein Raum. Halleluja. Und ein Vorbild für diesen einen Raum, den hat der König David schon gegeben. Er hat in Jerusalem wahrscheinlich auf dem Tempelberg, oder gehe ich mal von aus, hat er ein Zelt aufgebaut und in die Mitte des Zeltes hat er die Bundeslade gestellt und somit die Gegenwart Gottes. Und das war ein Vorbild für unsere Gottesdienste heute. Die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, Jesus ist in unserer Mitte. Halleluja. Ja, und wir preisen ihn, wir heben ihn, wir geben ihm die Ehre, wir beten ihn an. Er ist in unserer Mitte. Jesus ist hier gegenwärtig. Ja, der Vorhang ist zerrissen und er ist nach rechts und nach links gefallen. Als der Vorhang noch nicht zerrissen war, konnte man zwei Cherubim-Engel auf dem Vorhang gemalt sehen. Und diese zwei Cherubime, die hatten Schwerter mit Feuer. Und die bedrohten jeden, der versuchte, in das Allerheiligste zu gelangen. Nur einmal im Jahr durfte ein hoher Priester mit dem Blut, im Alten Testament, mit dem Blut vom Lamm in das Allerheiligste hinter den Vorhang gehen. Und das war am Versöhnungstag. Ja, da wurden alle Sünden des Volkes Israel zugedeckt. Man könnte auch sagen, unter den Teppich gekehrt. Zugedeckt. Also nicht vergeben. Das Blut Jesu und nur das Blut Jesu allein vergibt Sünden. Und das meint, die sind dann so vergeben, das heißt für dich und für mich, als ob ich nie gesündigt hätte. Nicht schuldig. Ohne Sünde. Und im Hebräerbrief steht sogar, dass Gott durch das Blut Jesu unsere Sünden nicht mehr sieht. Und er gedenkt auch nicht mehr an unsere Sünden. Wir sind in seinen Augen so, als ob wir niemals gesündigt hätten. Das steht im Hebräerbrief. Ist das nicht wunderbar? So, und diese beiden Cherubim-Engel, die standen vorm Eingang des Paradieses. Und Adam und Eva wurden ja aus dem Paradies herausgeschickt und die durften nicht mehr in das Paradies hinein. Nicht deswegen, dass sie die guten Sachen im Paradies nicht mehr anfassen durften und zu sich nehmen durften, sondern weil im Paradies der Baum des Lebens war. Und der Baum des Lebens steht für Jesus. Der Baum des Lebens steht für die Bundeslade. Der Baum des Lebens steht für die Gegenwart Gottes. Die sollten nicht vom Baum des Lebens essen. Denn wenn sie vom Baum des Lebens gegessen hätten, dann wäre die Sünde in ihnen verewigt worden. Das heißt, sie hätten nicht mehr gerettet werden können, nicht mehr erlöst werden können. Gott wollte ihnen das nicht vorenthalten. So, ich bestrafe euch, weil ihr das getan habt. Jetzt dürft ihr aber nicht mehr von den guten Dingen nehmen. Und schon gar nicht vom Baum des Lebens. Nein, er wollte sie bewahren, dass die Sünde in ihnen nicht verewigt wird, dass sie eine Chance haben, gerettet zu werden. Deshalb. So, also, Jesus starb am Kreuz. Und als er am Kreuz starb, zerriss der Vorhang von oben nach unten. Ich lese mal vor. In Matthäus Kapitel 27, Vers 50, folgende. Da heißt es, aber Jesus schrie abermals laut und verschied und starb. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Hast du das schon mal gelesen? Der Vorzerriss, Erdbeben, ja, da war richtig was los. Und der Hauptmann hat ja gesagt, als Jesus verschied, wahrhaftig, das war Gottes Sohn, weil es wurde Fenster, ja, Erdbeben, da war richtig was los. Und die Gräber taten sich auf, nicht alle. Die Gräber der Heiligen des Alten Testamentes, die taten sich auf, als Jesus starb. Und dann steht da, aber erst als Jesus von den Toten auferstanden, da kamen die aus ihren Gräbern heraus. Erst da, als Jesus von den Toten auferstand, kamen die aus ihren Gräbern heraus. Das heißt, vorher konnten die nicht auferstehen. Aber der Vorzerriss und die Gräber wurden aufgetan. Dass sie, als Jesus von den Toten auferstand, mit ihm auferstehen konnten. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erste, der aus den Toten in dieser Weise mit einem Auferstehungsleib auferstanden ist. Zuvor wurden schon Tote auferweckt, aber die hatten noch keinen Auferstehungskörper. Die Toten, die auferweckt wurden, die starben wieder. Später eines Tages. So, und wo sind die geblieben, die mit Jesus aus den Gräbern gekommen sind? Das ist nicht mehr zu finden. Da steht nirgendwo, wo die geblieben sind. Und ich glaube, dass die auch Auferstehungskörper hatten. Jesus ist zuerst auferstanden und hat zuerst den Auferstehungskörper bekommen. Und dann die Heiligen der alten Zeit, ich glaube, dass auch König David darunter war, die Propheten und Abraham, Jakob, ja, und Isaac und Josef, der wollte unbedingt zurückgebracht werden, seine Gebeine. Ja, er sagte, wenn ihr auszieht in 300 und noch was Jahren, dann vergesst nicht, meine Gebeine mitzunehmen nach Israel. Die hatten schon eine Ahnung, ja, dass in Israel eine Totenauferweckung stattfinden würde und dass die Heiligen mit auferweckt werden würden. Die hatten eine Ahnung davon, dass es einen Auferstehungsleib geben wird. Und den wollten die haben. Und ich will an Jesus dranbleiben. Ich will den Auferstehungsleib haben. Du auch? Ich bin so naiv, ich glaube das. Ich glaube an die Totenauferstehung. Ja? Sonst macht doch alles keinen Sinn. Ja, ich, von Kindheit an. Der Gedanke, der immer zu mir kam, du wirst irgendwann sterben und dann ist aus, der passte mir überhaupt nicht. Der passte mir nicht. Konnte ich gar nicht denken, dass es aus ist. Wollte ich nicht. Und irgendwo steht geschrieben in der Bibel, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Etliche Menschen glauben, dass alles aus ist, wenn sie körperlich sterben. Das war's dann. Und geben sich damit zufrieden. Haben die nicht den Wunsch, Ewigkeit zu haben in ihrem Herzen? Dieser Wunsch muss so durch Lügen verdeckt worden sein, ja, dass sie überhaupt keinen Wunsch mehr haben, dass dieser Wunsch, ja, so vergraben wurde, so beseitigt wurde, dass sie diesen Wunsch verloren haben. Aber wir können diesen Wunsch wieder erwecken. Wir müssen von der Auferstehung der Toten weiter sein. Ja, und, ja, Halleluja. So, und nun kann es sein, dass die, die mit Jesus auferstanden sind, dass die auf der Erde geblieben sind und heute noch leben, weil sie ja ein Auferstehungsleib haben und mithelfen, dass das Evangelium verbreitet wird, oder sie sind mit Jesus aufgefahren in den Himmel und wirken von dort aus mit, dass das Werk Jesu Christi auf Erden gelingt. In Hebräer Kapitel 12 heißt es ja, dass es da viele Zeugen gibt, die Wolke der Zeugen, das heißt, das sind nicht Menschen, die auf Erden sind, sondern eine Wolke des Geistes, die uns anfeuern, die mit dem Heiligen Geist mitwirken und uns anfeuern. Und wir hatten mal jemanden, einen Prediger hier aus San Francisco, der hat Zeugnis darüber gegeben, dass er jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden ist und eine Stunde beten gegangen ist. Spaziergang, Gebetsspaziergang. Und dann war es Winter, also war Schneesturm, kalt, und 4 Uhr aufgewacht und er hatte die Stimmung auch heute nicht. Und dann sah er im Geist, wie seine Oma zu jemandem sagte, der steht auf, der macht das. Er wurde angefeuert sozusagen damit. Und dann ist er aufgestanden und ist beten gegangen. Das heißt also, ja, die schauen zu. Gibt es also eine bestimmte Wolke, die für dich da ist und zuschaut und dich anspornt mit dem Heiligen Geist zusammen? Ja, und für mich eine bestimmte Wolke. Ja, und die wirken mit dem Heiligen Geist mit. Also Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wir haben also einen Kampf zu kämpfen, und zwar den guten Kampf des Glaubens. Kämpft den guten Kampf des Glaubens und ergreift das Evangelium, das ewige Leben. Das ewige Leben, das sollen wir ergreifen für hier und für heute und morgen, auch für dort, wo du bist. Ja, jeden Tag. Wir haben zu kämpfen. Ja, der Feind versucht beständig, uns vom Glauben abzubringen und somit von den Kräften der zukünftigen Welt fernzuhalten. Karin hat ja am Freitag hier Zeugnis gegeben, dass es ihr körperlich überhaupt nicht gut ging und sie wusste, um 16 Uhr ist sie Treffen. Und sie wäre am liebsten zu Hause geblieben, ist aber gekommen, und als sie dann hier war, verschwanden die körperlichen Beeinträchtigungen. Ja, also der Feind versucht alles Mögliche, um einen fernzuhalten von den Kräften der zukünftigen Welt.
Aber auch angefeuert worden. Ne?
Ja, Karin ist angefeuert worden. Nicht gerade von mir. Aber da gab es diese Wolke der Zeugen. Wahrscheinlich ihr Vater ist da drin, ihre Mutter. Ja, und die Oma, mit der sie sehr verbunden war. Vaters Mutter. Ja, und ja, Halleluja. Ich glaube, dass die heimgegangen sind, ja, der Körper ist auf der Erde erstmal zurückgelassen worden, aber die sind im Geist, sind die, oder?
Sehen wir uns auch?
Ja, sehen wir uns, wir können die nur im Geist sehen, ja, aber wir sollen jetzt Seher sein und wir werden hier trainiert, Seher zu werden. Ja, es war Gnade, dass ich ab und zu mal hineinschauen durfte in die Welt des Geistes. Als mein Vater letztes Jahr im Februar beerdigt wurde, wir standen an seinem Grab, der Sarg wurde runtergelassen, er war im Sarg unten, aber noch nicht zugedeckt, Und dann sah ich, ich habe mir das nicht selber vor Augen geführt, ich sah auf einmal, wie meine Mutter, ich sah die Konturen, ja, und es war nicht materiell zu erfassen, aber ich sah, wie sie von oben kam, sie sah jugendlich aus, freudig, sie freute sich, ja, sie kam mit Freuden meinem Vater entgegen und mein Vater kam aus dem Sarg heraus, sah auch jugendlich aus, so um die 30 vielleicht, voller Freude kam er meiner Mutter entgegen aus dem Sarg. Und dann war es vorbei. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ein Seher sieht. Ich habe es gesehen. Und trainiert werde ich, was das Sehen betrifft, wenn ich die Evangelien lese. Ja, ich sehe, wie sich die 5000 setzen und Jesus hatte nur zwei Brote oder zwei Fische und ein paar Brote, fünf vielleicht. Und er sagte seinen Jüngern, hier hat ihnen das in ihre Hand gegeben, Teile davon, geht herum und teilt es aus. Und das Brot wurde nicht weniger und die Fische wurden nicht weniger. Kannst du das sehen?
Ja.
Und die Namen, das ist Sehen. Wenn man etwas hört, dann sieht man. So, und kannst du sehen, dass der Vorhang zerriss von oben nach unten und nach rechts und nach links zur Seite fiel und die Cherubim, die mit den flammenden Schwertern, die den Zugang in die Gegenwart Gottes verwehrt hatten, dass die nicht mehr zu sehen waren. Ein Vorhang wird ja dann, faltet sich zusammen. Ne? Und der Eingang war frei, der Zugang war frei. Halleluja. So, also Jesus war der Erste, der aus den Toten auferstand. Und dann auferstanden, er kam zuerst davor aus dem Grab. Und die anderen, die Heiligen der alten Zeit, kamen dann aus ihren Gräbern. Ich lese das nochmal, ich finde das begeisternd. Und die Erde erbebte, als der Vorhang zerriss und Jesus gestorben war, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ich weiß jetzt nicht, ob die, denen diese Heiligen erschienen sind, ob die bemerkt haben, dass das die Heiligen aus alter Zeit waren. Kann man viel drüber nachdenken. Ja, so, und die nächste Auferstehung der Leiber findet bei der Entrückung statt. Und die Entrückung, die, soweit ich das erfassen konnte, die findet statt mitten in der Ernte oder während der Ernte, ich weiß nicht, ob es in der Mitte ist, während der Ernte. Das heißt also, dass der Heilige Geist die lebendigen Nachfolger Jesu, ja, die aus Gott geborenen, die Braut Christi, dass der Heilige Geist die wegnimmt. Ich gehe davon aus, dass auch Kinder mit vom Heiligen Geist herausgenommen werden aus dieser Welt. Und Jesus entgegengerückt werden. Jesus, sein Thron steht im dritten Himmel. Und dort ist er hinaufgestiegen an dem Tag, den wir Himmelfahrt nennen. Er ist aus dem Toten auferstanden. Wir gedenken heute daran. Und 40 Tage später ging er noch mit seinen Jüngern und lehrte sie. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Und 10 Tage später, von Himmelfahrt angerechnet, später, da war der Pfingsttag. Und Pfingsten, Pentekost, meint 50. 50 Tage nach der Auferstehung Jesu. Und prophetisch wurde das gesagt, dass die Erstlingsfrucht. Und dann die Erstlingsernte, das war Jesus und die Heiligen, die mit ihm auferstanden. Die Erstlingsernte. 50 Tage später, dass da die große Ernte war. Da kam der Heilige Geist. 50 Tage später, nach der Auferstehung Jesu, kam der Heilige Geist. Jesus sandte ihn aus dem dritten Himmel auf die Erde, zu seinen Jüngern. So, und als Jesus in den Himmel auffuhr, in den dritten Himmel, war der Himmel frei vom Satanischen, von den gefallenen Engeln. Die hatten vorher noch Zutritt zum Thron Gottes. Das können wir in dem Buch Hiob ersehen. Dort heißt es, als sich die Söhne Gottes, also Engel waren das, vor Gott versammelten, trat auch der Satan in die Gegenwart Gottes. Und will da jetzt nicht weiter drauf einsteigen, aber Gott und der Satan sprachen miteinander. Das heißt also, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte der Teufel noch Zutritt zum dritten Himmel. Aber als Jesus starb und von den Toten auferstand, wurde er aus dem dritten Himmel herausgeworfen und ist seitdem im zweiten Himmel und agiert vom zweiten Himmel aus in den Bereich des ersten Himmels. Und der erste Himmel ist unser Bereich. Unsere Gebete steigen auf zum Vater in Jesu Namen. Der Vater erhört sofort, ich sagte, er erhört sofort unsere Gebete, die in Übereinstimmung sind mit seinem Willen. Ich sagte, er hört dich sofort, wenn du betest. Er sagt nicht, okay, der hat jetzt gebetet, das lege ich erstmal beiseite. Dann warten wir erstmal. Sondern er erhört sofort. Und deshalb darfst du nach deinem Gebet, entsprechend seines Willens, darfst du sofort Danke sagen, dass du es von ihm bekommen hast. Und dann wird ein Engel losgeschickt, sofort. Und der muss durchkommen vom dritten in den ersten Himmel zu uns. Aber er muss durch den zweiten Himmel hindurch. Und im zweiten Himmel sind die Widersacher. Satan heißt nichts anderes als Widersacher. Der Widerstehende, der Widerstand leistende. Und Jesus sagt, dem sollen wir Widerstand leisten. Wir sind also, das Wort Satan heißt Widerstand, wir sind also dem Satan ein Satan. Wir widerstehen ihm. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen durfte, aber wenn Satan nichts anderes heißt als Widersacher und Jesus sagt durch den Apostel Petrus und auch Jakobus, dass wir dem Satan widerstehen sollen, dann sind wir dem also ein Widersacher. Und wir haben die Verheißung, wenn wir das tun, dass er fliehen muss und nicht wir. Das heißt also, wir sagen Danke, wir haben empfangen und dann widerstehen wir mit unseren Gebetern dem Widersacher, dem Widerstandleistenden und die Engel werden gestärkt, wenn wir beten und nicht nachlassen und im Glauben das, was wir haben, nicht loslassen, dann wird ein Weg gebahnt, auf dem dann das Heil Gottes, Psalm 50, letzter Vers, oder das Erbetene, was uns zum Heil dient, zu uns durchkommen. Und woran mache ich das fest? Und zwar an dem Buch Daniel, dem Propheten Daniel. Daniel betete, er benötigte eine Antwort von Gott und dann wurde sofort von Gott ein Engel losgeschickt mit der Antwort. Und der Engel wurde aufgehalten von einem gefallenen Engel im zweiten Himmel und kam nicht durch. Und was tat Daniel? Er betete weiterhin und er fastete. Kein Totalfasten, aber ein Teilfasten. Und es benötigte 3 Wochen, bis der Engel durchkam zu Daniel und ihm die Botschaft verkündigte. 3 Wochen Widerstand. Und der Engel sagte ihm: Gott hat mich sofort losgeschickt, in dem Moment, als du gebetet hattest. Aber ich wurde aufgehalten von dem Engelfürsten über Persien, dem gefallenen Engelfürsten über Persien. Und mit meinen Worten: Weil du aber gebetet hast und das haben wolltest und nicht losgelassen hast und gefastet hast, kam mir der Engel Michael zu Hilfe und er schlug den Engelfürsten und ich kam zu dir durch und konnte dir jetzt die Botschaft bringen. So, das heißt also, die Mächte der Finsternis sind im zweiten Himmel. Und wenn wir beten, dann stehen die gegen unsere Gebete, dann stehen die gegen die Engel oder den Engel, der losgeschickt wurde, um uns mit dem Erbetenen zu siegen. Es ist wichtig, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, dran zu bleiben und zu sagen: Ich hab's! Der Vater hat es mir gegeben. Der Engel ist unterwegs und er kommt zu mir durch. Ich will es haben. Ich will es nicht missen. Was der Vater gibt, das will ich haben. Und dann bist du guter Hoffnung und dann sagst du: Danke, Vater, dass ich es habe und dass der Engel durchkommt. Ja, wer? Lass uns mal Psalm 50 letzten Vers lesen. Wer Dank opfert, also wer sagt Danke, der etwas empfangen hat, oder? Aber es ist ja noch nicht sichtbar. Aber du weißt jetzt, der Engel ist losgeschickt worden mit dem Erbetenen. Das heißt also, Gott hat es schon gegeben. Der Sendbote ist unterwegs. Ich bestelle bei Amazon ein Buch. Und die senden mir, geben mir die Nachricht, es ist verschickt. Der Sendbote ist unterwegs. Einen Tag oder 2 Tage später klingelt der Sendbote und bringt mir das, was ich bestellt habe. Und so dürfen wir uns das vorstellen. Wir bestellen bei Gott entsprechend seines Willens. Der Sendbote wird losgeschickt. Und manches dauert nicht 1, 2 Tage, sondern wir hatten ein Zimmer im Haus, das war ein ehemaliges Kinderzimmer und wir hatten noch kein Esszimmer. Und nun ist es nicht so gewesen, dass ich das nicht hätte streichen können oder so. Aber da waren im unteren Bereich tragende Balken, die waren morsch und die mussten erneuert werden. Also da waren einige Arbeiten zu tun, die ich nicht konnte. Aber wir haben gebetet. Und wisst ihr, der Sendbote hat 13 Jahre gebraucht, bis er durchkam. Aber wir haben immer wieder drum gebeten. Und wisst ihr, dann waren wir eines Tages in Indien und haben in einer Bibelschule in Indien auf dem Dach gelehrt. Ja, Flachdach. Und da saßen die Bibelschüler und wir haben gelehrt. Und als wir fertig waren und uns ausgeruht hatten, plötzlich klingelte mein Telefon. Da gab es noch kein Handy, aber es war schon ein Telefon, wo man international mit sich verbinden konnte. Es klingelte in Indien. Und David Giri aus Alaska sagt: Ich sitze hier am Meer und beobachte die Wale. Und ich habe es auf dem Herzen, zu euch zu kommen und dieses Esszimmer fertigzustellen. Organisiert ein paar Leute, die mithelfen. Und dann kam er, wir waren wieder zu Hause, kam er mit einer großen Werkzeugkiste und machte sich ans Werk. Und aus der Gemeinde haben einige mitgeholfen, sodass wir in kürzester Zeit, es hat glaube ich noch nicht mal eine Woche gedauert, der Raum dann fertig war. Wer war damals, hat das mitgekriegt? Ja? Michaela, nochmal vielen Dank, die hat mitgeholfen. Und ihre Tochter war, glaube ich, noch kein Jahr alt, lag bei uns im Wohnzimmer auf der Decke und musste sich gedulden, bis die Mama fertig war mit der Arbeit. Also von daher kenne ich Elisa schon von ganz klein. Ja, so, der Bote kam aus Alaska. Kein Wunder, dass das 13 Jahre gedauert hat. Ja, wir sind dem Geri dafür immer noch dankbar. Ja. Wir konnten ihn leider nicht mehr besuchen. Seit 2010 waren wir das letzte Mal in Alaska. Mit dem Geri hatten wir in den 90er Jahren hier prophetische Konferenzen in der Stadthalle, die nicht mehr benutzt werden darf, wegen Feuer. Kein genügender Feuerschutz. Ja. Aber es ging vorher 20 Jahre oder 25 oder 30 Jahre. Ne? Der brauchte, die hatte keinen Feuerschutz. Ne? Natürlich war der Feuerschutz, aber nicht so, wie die neuen Verordnungen das so wollten. Ja, also Deutschland ist, ich sag nichts. Deutschland ist erweckungsreif. Ja, das soll ich sagen, für das Evangelium. Deutschland ist erweckungsreif. Ja, dass hier wieder Ordnung reinkommt in Deutschland. Oh. Ja. Also der Sendbote ist unterwegs. Dein Gebet ist erhört worden. Und bete weiter, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lass nicht nach, sag Danke. Ja, sag Danke, dass du es hast. Natürlich vergewissere dich, ob in der Bibel das eine Entsprechung findest, was du erbeten hast. Wenn du um Gesundheit gebeten hast, dann ist das Gottes Wille, dass du gesund bist. Wenn du um Versorgung gebeten hast, dann ist das Gottes Wille, dass du versorgt wirst. Wenn du um neue Freude gebeten hast, dann ist das Gottes Wille, dass neue Freude in dein Leben kommt. Ja. Suche die Zusagen Gottes in der Schrift und behalte sie. Dann weißt du auch, was du beten sollst. Und wo Gott es sofort gibt und es zu dir sendet. Und du sagst, weil du glaubst, dass er es dir gegeben hat, der Sendbote unterwegs ist, du sagst Danke. Und solange du es noch nicht materiell hast, ist es immer, wenn du Danke sagst, noch ein Opfer. Ja, wenn du sagst etwas, was du noch nicht hast, aber du glaubst es, und deswegen, und wenn du dann Danke sagst, ist das ein Opfer. Wer Danke opfert, der preiset mich, sagt Jesus und der Vater und der Heilige Geist. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Oder dass ich zu ihm durchbringe, was er zu seinem Heil erbeten hat. Das Heil Gottes, Gesundheit für den Körper, ist Heil, oder? Wir brauchen Heilung. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir für alle Gesundheit, die in unserem Körper, in den Organen und überhaupt im Körper gegenwärtig ist, dass wir danken. Das ist dann kein Opfer, aber das ist dann Dank. Das hat mal jemand gesagt, solange du keinen Schmerz in deinen Gliedern spürst, sind sie gesund. Ist eigentlich ganz leicht zu verstehen, ne? Und dann denkt man nicht daran, dass man da gesund ist. Und dann dankt man nicht für die Gesundheit. Man kommt erst zu Gott, wenn irgendwas schmerzt und man bemerkt, dass da was krank geworden ist. Und er hat gesagt, es ist so wichtig, dass wir für all das, was funktioniert, was wir nicht spüren, ja, wo wir nicht spüren, ich meine jetzt, will ich nichts Falsches sagen, es geht nicht darum, dass du nichts mehr spürst, sondern keine Schmerzen zu spüren sind, dann merken wir nicht, dass wir gesund sind. Wenn wir Schmerzen spüren, dann merken wir, dass wir krank sind. Aber wir sollen mal öfters darüber nachdenken, dass dort, wo wir nichts spüren, dass da Gesundheit ist und dass wir dafür danken.
Ja, Amen.
Amen.
Ja.
Oh, sehr wichtig. Und für das, was wir erbeten haben von ihm, dass wir danken, wenn es noch nicht sichtbar ist, den Dank als Opfer geben, dann bekommen wir Glauben, wenn wir das tun. Und im Grunde sagen wir in Bezug zur Welt, wir sind so naiv, dass wir glauben, dass wir haben, was noch nicht sichtbar ist. Und das preist aber Gott, damit bekunden wir, dass wir ihm glauben. Und dann wird der Weg gebahnt, dass das, was zu unserem Heil dient, seine Zusagen zu uns kommen. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist.
20 nach 12.
Oh, haben wir noch 10 Minuten. Und wenn der Heilige Geist sagt, mach weiter, habe ich noch. Mache ich noch weiter.
Sehen.
Ja. Gut. Okay. Ich war uns zu sagen, dass die Erdrückung kommt und dass wir uns untereinander diese Hoffnung zusagen, dass wir die haben, in all dem, was wir hier auf der Erde erleben, wo der Satan uns widersteht und wir ihm widerstehen müssen. Und das ist Kampf. Und irgendwann denkt man, irgendwann muss doch der Kampf mal zu Ende sein. Der ist zu Ende, wenn wir erdrückt werden. Und die Menschen, die im Glauben an Jesus in all den Jahrhunderten, in 2000 Jahren, ihren Körper verlassen haben, wo der Körper gestorben ist, wo der Körper auf den Parkplatz, den Friedhof gebracht wurde, die werden zuerst auferstehen. Und die, die noch leben, und ich, wir hoffen ja, dass wir nicht erst zum Grabe getragen, dass unser Körper nicht erst auf den Parkplatz gelegt werden, in den Parkplatz hineingelegt werden muss, sondern entrückt werden. Aber die begraben wurden in den Jahrhunderten, die werden zuerst auferweckt und werden aus ihren Gräbern steigen. Und dann, fast im gleichen Moment, ja, wenn die davor sind, dann werden die, die auf Erden leben, mit ihnen zusammen in den zweiten Himmel, wo Jesus sein wird, entrückt werden. Und wenn Jesus in den zweiten Himmel kommt, das können wir ja in Offenbarung Kapitel 12 nachlesen, da kämpfte der Engel Michael gegen den Drachen und all jenen, die mit dem Drachen waren, und er siegte, und der Drache und die mit ihm waren, die wurden auf die Erde geworfen. Das heißt also, wenn Entrückung stattfindet, dann ist zuvor der zweite Himmel von den Mächten der Finsternis befreit worden. Die sind auf die Erde geworfen worden. Und die Gemeinde, die lebendige Gemeinde, nicht alle Christen, aber die, die Jesus lieben, und wer Jesus liebt, der will ihn kennenlernen. Wer Jesus liebt, der will mit ihm zusammen sein. Der lässt ihn nicht. Der will von Jesus gesegnet werden. Der will ganz eng mit Jesus gehen. Der verlässt nicht die... Ich will es so sagen. Wenn es jemandem passiert, dass er die erste Liebe zu Jesus verloren hat, ist die Möglichkeit umzukehren. Das wird uns ja... in Offenbarung mitgeteilt. Ich habe gegen dich, sagte Jesus zur Gemeinde in Ephesus, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und er hat gesagt, kehre um. Das heißt also, wir predigen auch Umkehr, dass Christen umkehren sollen. Ja, also es ist wichtig, es werden die entrückt, die Jesus nicht lassen. geht nicht um das Gefühl vorrangig, Jesus, ich liebe dich, ich habe so tolle Gefühle dir gegenüber, sondern ich will bei dir sein, Jesus. Ich will dich nicht lassen, ich kann mich auch nicht selber zu dir emporheben. Ich brauche dich, Heiliger Geist, tu dein Werk. Sonst hätte ich keine Chance. Gnade! Ich will dabei sein. Und dann gibt der Geist Gottes die Gewissheit, du bist dabei. Bleib an Jesus. Lass dich nicht weglocken. Lass dich nicht ablehnen. Wenn du abgelenkt bist, der Heilige Geist spricht mit dir und sagt, schau wieder ins Wort. Denk wieder über Jesus nach. Verlass die Versammlung nicht. Lass dich immer wieder durch das Wort Gottes aufbauen und mit Glauben nähren. Sei dabei. Trenn dich von dem und jenem. Weil im Grunde die Nachfolge Jesu ist im Grunde, dass man sich von der Welt trennen lässt. So, das ist also die nächste Auferstehung, dass die Gemeinde Jesu entrückt wird. Die in den Jahrhunderten gestorben sind in Christus und die noch leben werden, gemeinsam entrückt. Aber aus den Gräbern steigen die zuerst auf. Aus. Ja.
Wie geht das dann an, dass da oben die Wolke der Zeugen ist? Es stehen doch die die stehen zuerst auf, die in Jesus entschlafen haben. Und dann sind aber da oben sind schon Wolken.
Ja, die Wolke kommt runter. Die Zeugen in der Wolke kommen runter und jeder Einzelne steigt dort, wo der Körper gelassen wurde, ein. Der Körper aufersteht und ist ein Auferstehungs.
Ja? Da müssen
die
Seelen.
Also, ich bin für Erdbestattung und nicht für Feuerbestattung. Weil vom Alten Testament her wurden die Verfluchten verbrannt. Okay, viele sind um des Glaubens an Jesus willen verbrannt worden, wie Jan Hus, ja, in Konstanz, ja, im 11. Jahrhundert oder 12. Jahrhundert. Die werden mitgedrückt. Viele Christen wissen gar nicht, lassen sich verbrennen, aber haben wirklich an Jesus geglaubt und meinten es ernst und wollten mit Jesus sein. Und auch für Gott ist kein Ding unmöglich. Er fügt das wieder zusammen. Weil es geht ja nichts verloren. Das sagt er schon, habe ich in der Schule gelernt, Chemie. Ne? Es wird nur umgewandelt. Halleluja. Aber ich bin auch mit dem Trost, wenn man verbrannt wird, dass man auch auferweckt wird, bin ich trotzdem für Erdbestattung. Weil es kann ja sein, wenn ich in ein Grab gelegt werde und aus Versehen wird ein Toter auf mein Grab gelegt, dass der von den Toten aufersteht. Das war bei Elisa so. Ja, Elisa wurde in ein Grab gelegt, wahrscheinlich eine Grabhöhle, war gestorben der Prophet und dann sollte oder wurde jemand dahingestellt, eine Leiche, und die sollte begraben werden und dann fiel eine Räuberbande ein und dann haben die Leiche in das Grab des Elisas geworfen und sind abgehauen und die Leiche wurde lebendig, als sie berührt wurde mit den Knochen von Elisa. Und ich denke, dass diese Geschichte, ich glaube auch, dass die wahr ist. Ich bin so naiv. Dass von daher dieser Reliquienglaube gekommen ist. Reliquienglaube, ne? Dass die Gebeine von Heiligen, dass die was bewirken. Wir waren in Herrenhut am Grab von Zinzendorf. Ich habe mich jetzt nicht auf das Grab von Zinzendorf gelegt, aber ich habe die Hand auf sein Grab gelegt und ich spürte Salbung. Ja? Wer hat schon mal etwas von Zinzendorf gelesen? Ja, ein, nach der Zeit von Luther, ein Mann Gottes, der Menschen um sich gesammelt hatte und sogar Herrenhut, ein Dorf, das war ein Graf, der konnte das. Der hatte ein Dorf und da sammelten sich die Christen und die wohnten dort und die hatten alle Gemeinschaft miteinander und taten dem Mann Gottes zu. Und die wurden ausgesandt in alle Welt zum Evangelisieren. Das wäre jetzt zu viel, wenn ich ins Detail gehen würde, aber lest mal die Geschichte von Zinzendorf nach. Wir haben da auch noch ein paar Bücher über sein Leben. Ja, und also es war ein super gesalbter Mann, von dem ein großer Segen über die ganze Erde ausging. So, von daher, nur es wurde, wie sagt man, Schindluder getrieben mit diesen Reliquien. Ja, es, so viele Fakes waren da drunter, nur um Menschen zu der Kirche anzuziehen. Und wenn Menschen kamen, dann bedeutete das auch für die Kirche, ja, vielleicht musste auch Geld bezahlt werden, um die Reliquie zu berühren. Und natürlich, wenn Menschen ins Dorf kommen oder in die Stadt, dann essen die dort und kaufen ein und das bringt dann der Stadt auch Geld ein. Ne, das, okay, aber ich will das nicht total. Ne? Aufgrund der Geschichte von Elisa, seine Knochen waren gesalbt und brachten Leben. Sondern auch in deine Knochen ist die Salbung, mit der du gesalbt bist.
Amen.
Und ich möchte mehr gesalbt sein. Dass Salbung von meinen Knochen ausgeht. Heilung ausgeht. Jemand hat gesagt, dass der Heilige Geist die Gaben gibt, der will die nicht für sich behalten. Und ein Geschenk, das uns gegeben wird, ist dazu da, dass wir es weiterschenken. Die Gabe der Heilung ist dazu da, dass wir die Gabe wirksam werden lassen im Leben des Kranken, dass er geheilt wird. Also die Geschenke, die wir vom Heiligen Geist bekommen haben, sollen wir weitergeben. Jemand hat gesagt, es ist wichtig, darüber nachzudenken, der Heilige Geist will die Gaben geben. Er hat gesagt, wir müssen fähig werden, die Gaben tragen zu können. Und wir werden fähig, die Gaben tragen zu können, indem wir das Wort Gottes in uns bleibend haben, denn jedes Wort Gottes ist gesalbt und jedes Wort Gottes ist Wahrheit. Und das Wort Gottes spricht von den Gaben, spricht von Heilung. Das heißt also, es ist wichtig, dass wir das Wort in unserem Herzen behalten, dass wir darin leben, dass wir die Gaben tragen können. Dass wir Gabenträger werden. Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Es ist der Geist Gottes, der uns tragen hilft. Und von daher ist es wichtig, dass wir in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind. Das steht ja in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 13. Einmal nachschauen, 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heißt also, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die brauche ich. Und die Liebe Gottes, das ist die Liebe des Vaters. Ja, wenn man darüber nachdenkt, der Vater, ein Vater liebt seinen Sohn, liebt seine Tochter. Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und für Gemeinschaft steht im Griechischen koinonia. Und koinonia besagt, man redet miteinander. Man redet miteinander, man hat Gemeinschaft. Und so manche Gemeinde hat sich koinonia genannt und haben die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist abgelehnt. Die stehen nicht gegen den Heiligen Geist, aber reden mit ihm nicht. Und ich war auch mal so einer, der nicht mit dem Heiligen Geist geredet hat, bis ich erkannte, Koinonia, Gemeinschaft mit ihm zu haben, heißt mit ihm zu ihm zu sprechen, mit ihm zu reden. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich einen Schwung bekommen, eine Nachfolge Jesu, und war gesalbter als vorher. Amen. Ja, jetzt zum Schluss will ich euch noch den Weg vor Augen zeigen. 1. Korinther, Kapitel 15. Und zwar ab Vers 20 folgende. 1. Korinther 15, 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling. Und die Heiligen der alten Zeit dann mit ihm. Als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Weiter. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Also durch Adam ist der Tod gekommen und durch Jesus ist das Leben gekommen. Weiter. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, in Klammern müsste man das dann noch zufügen, ja, den Jerusalem, den aus dem Gräber gekommen sind, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Also hier wird es belegt, du gehörst Jesus Christus an und wirst in Zukunft von den Toten auferstehen, leiblich, und einen Auferstehungsleib bekommen. Wie geht's weiter? Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat, damit sind die Bösen gemeint. Weiter. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das ist der Tod des Körpers. Der letzte Feind. Ja, deswegen haben wir immer noch den alten Körper, weil der Feind, der Widersacher, der dagegen steht, dass wir einen Auferstehungskörper bekommen, der muss noch vernichtet werden. Weiter. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Das ist der Vater. Der ist nicht unter seinen Füßen. Und du und ich, wir sind Glieder an Leibe Jesu. Und selbst wenn du Fuß bist, bist du nicht unter seinen Füßen. Der Leib Jesu ist nicht unter Jesu Füßen. Unter Jesu Füßen ist der Feind.
Ja.
Weiter. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Halleluja. Ich habe vorhin mit der Stiftshütte angefangen. Ich müsste eigentlich jetzt noch weitermachen. Aber wenn man predigt, man kann immer nur stückweise was weitergeben. Stückwerk. Der Erkenntnis ist Stückwerk. Behalte die Stücke, die du empfängst, auch wenn du schon viel von dem, was ich gesagt habe, im Moment nicht hervorbringen kannst. Aber es ist nicht weg. Es ist nicht weg. Alles, was in deinen Geist hineingeht, ist nicht weg. Der Heilige Geist bringt es hervor zur gegebenen Zeit. Es ist nicht weg. Also, ich hätte zuvor nicht gedacht, dass ich vieles von dem, was ich gesagt habe, sagen werde. Es ist hervorgekommen. Es ist hervorgekommen. Manchmal sage ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Und dann sagt der Geist Gottes, du musst dich jetzt auch nicht daran erinnern. Du hast keine Demenz. Du musst dich jetzt nicht daran erinnern. Zur rechten Zeit gebe ich es dir. Ich bin der Erinnerer. Und das beruhigt. Ja? Wenn ich selber versuche, mich zu erinnern, dann, Heiliger Geist, ich erinnere mich gerade nicht daran. Ich gebe dir das. Bring du es hervor zur gegebenen Zeit, wenn ich daran denken soll. Und das beruhigt mich. Ne?